Die meisten Empfängerinnen von Hartz IV fühlen sich an der einen oder anderen Stelle von ihren Arbeitsberatern ungerecht behandelt, unter Druck gesetzt oder schikaniert. Und in letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen die zuständigen Stellen, die Argen, offen oder versteckt rechtswidrig dafür sorgen, Armen das Existenzminimum zu verweigern. Eine Form der Schikane ist es, Kinder von Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen unter Druck zu setzen. Die Hartz-IV-Empfängerin Yvonne aus Freiburg berichtet.
Mein Sohn ging zu dem Zeitpunkt aufs Gymnasium, 9. Klasse, hat ein Schreiben bekommen von der Jugendagentur und es ging darum, dass er als Arbeitsloser aufgefordert worden ist, sich unbedingt persönlich zu melden, damit ihm Hilfe gewährt werden kann, seine Arbeitslosigkeit zu beenden. Es heißt da konkret, wir möchten in einem persönlichen Beratungsgespräch einen Weg aus der Arbeitslosigkeit finden und Sie in ein geeignetes Angebot, zum Beispiel betriebliche Trainingsmaßnahme, Quali-Maßnahme, Nachholen von Schulabschlüssen vermitteln. Ebenso suchen wir nach Ausbildungsplätzen oder Arbeitsstellen mit Ihnen. Fett dann, es ist Ihr persönliches Erscheinen unbedingt erforderlich. Telefonische Meldung nicht ausreichen. Und dann die ganzen Pflichten und was passiert bei Verletzung, also Sanktionen.
Ein arbeitsloser Schüler wird also unter Druck gesetzt, bei der Arbeitsagentur vorzusprechen. Kann aber ein Schüler überhaupt arbeitslos sein? Wir fragten den freiberuflichen Dozenten für Sozialrecht in Freiburg, Roland Rosenow.
Die Behörden scheinen eben nicht hinreichend zu differenzieren. Nach dem SGB II bekommen sehr viele Menschen Leistungen, die nicht arbeitslos sind, das heißt, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehören die Schüler. Dazu gehören Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Fällen, in denen ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II besteht, ohne dass dabei Arbeitslosigkeit vorläge.
Nicht arbeitslose Hilfeempfängerinnen sind dementsprechend auch nicht verpflichtet, bei der Agentur vorstellig zu werden.
Man kann im Ergebnis rechtlich sehr klar sagen, die Einladung an einen solchen Schüler ist zu Unrecht ergangen. Er muss da nicht hingehen. Und wenn er nicht hingeht und er dann gleichwohl eine Leistungskürzung kriegt, kann er sich dagegen wehren. Darüber hinaus ist es unanständig, ja, kann man ruhig auch sagen, Schüler, die an sich zur Schule gehen sollen und einen möglichst guten Abschluss erzielen sollen, dadurch zu behindern, dass man sie also nur mit Einladungen und völlig überflüssigen Bewerbungsbögen und also im Unsinn überzieht.
Rechtmäßig ist eine solche Vorladung also nicht. Aber wer weiß das schon?
Wir konnten gar nicht anrufen, um mal im Vorfeld zu erfragen, was auf uns zukommt. Da steht keine Telefonnummer dabei bei diesem Schreiben. Dann wurden Öffnungszeiten genannt, so allgemeine, und zu denen sind wir dann hin.
Yvonnes Sohn, dem arbeitslosen Gymnasiasten, wurde dort ein Bewerberbogen vorgelegt, den er ausfüllen sollte. Martin Klaus vom Freiburger Runden Tisch zu den Auswirkungen der Hartz-Gesetze sieht in diesem Vorgehen ein fatales Signal.
Jetzt geht man her und macht Jugendlichen mit 15 Jahren, und da haben wir also Berichte auch drüber, im Gespräch klar, wenn ihr auf die Schule gehen dürft, dann ist das eine große Gnade. Wir alle, einschließlich des Sachbearbeiters oder wer da vor einem sitzt, zahlen Steuern für euch. Wir finanzieren euch diese Wohltat, dass ihr auf die Schule gehen dürft. Das Signal, was ausgesendet wird an die Jugendlichen, ist, ihr guckt am besten so schnell wie möglich, dass ihr irgendwo eine Lehrstelle oder besser gleich noch eine Stelle bekommt, wo ihr arbeitet, dann kostet ihr uns nichts mehr.
Dass dies an den Jugendlichen nicht spurlos vorübergeht, kann auch Yvonne bestätigen.
Mein Sohn hat dann das Bedürfnis gehabt, er wollte was hinschreiben. Hat mich gefragt, Mama, darf ich das? Und ich habe es ihm erlaubt. Ich habe einfach auch gespürt, er ist jetzt irgendwo kompromittiert, er ist hilflos, er will sich wehren, er empfindet es irgendwie als Angriff. Er hat also auf dieses Bewerberdatenblatt dann geschrieben, dass eine Schulbescheinigung beigelegt wird bis 2011 und dazu geschrieben, ich bin nicht arbeitslos, ich bin Schüler. Im Moment bedeutet es für ihn, dass er nun endgültig erkennen muss, er ist anders als seine Mitschüler und Mitschülerinnen. Und zwar aus dem Grund, den er überhaupt nicht zu verantworten hat, dass seine Eltern nicht ein Einkommen haben, was das Existenzminimum deckt.
Der Gesetzeslage nach sollte es reichen, regelmäßig Schulbestätigungen vorzulegen. Die Agentur übt jedoch beständigen Druck aus.
Von der Jugendagentur wurde mir gegenüber gesagt, Schulbescheinigungen, und ihm gegenüber wurde auch von Zeugnissen gesprochen. Und ich denke, er hat jetzt eben einen besonderen Druck, dass diese Zeugnisse okay sind.
Rosenow hält dies nicht nur juristisch für fragwürdig.
Ich sehe das nicht, dass die Mitwirkungspflichten so weit gehen, dass die Zeugnisse vorlegen müssen. Ich halte es auch sozialpolitisch für falsch, weil man damit einen Druck aufbaut, der den ohnehin schon in der Schule herrschenden und nach meiner Auffassung eher zu hohen als zu niedrigen Druck noch übersteigen würde.
Aus anderen Städten sind jedoch Fälle bekannt, in denen der Druck noch weitergeht. Wo Schülerinnen als Arbeitslose behandelt werden, werden davon weitere Pflichten abgeleitet, zum Beispiel an Nachmittagen oder in den Ferien dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen.
Wenn die Behörde anfängt, Schülern Einladungen nach 309, also diese Vorladungen, auszusprechen, dann liegt ja der Verdacht nahe, dass es vielleicht auch Fälle geben kann, in denen die Behörde mit Bezugnahme auf die Erreichbarkeitsanordnung sowas wie Reisen in den Schulferien nicht genehmigt oder, wenn sie dann doch stattfinden, die mit Leistungsentzug ahndet. Das müsste man natürlich dann auch mal deutlich sagen, dass es unstatthaft ist und dass es dafür eigentlich keine Rechtsgrundlage gibt.
Für Yvonne zeigt die Erfahrung, dass fehlende Rechtsgrundlagen die Behörden nicht unbedingt abschrecken.
Aber es kann natürlich auch heute jederzeit in den Ferien sein, dass ein Brief im Briefkasten liegt und mein Sohn wird vorgeladen. Ja, da leben wir so ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung, dass es nicht passiert.
Vielmehr bleibt der Familie auch nicht übrig.
Dass die Behörde die Mitwirkungspflicht regelmäßig massiv überspannt. Es ist eben schwierig, sich dagegen zu wehren. Es ist auch sehr schwierig, das zu durchschauen, weil das rechtlich alles nicht so eindeutig geregelt ist. Da gibt es sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Um sich da wirklich qualifiziert positionieren zu können, muss man im Grunde Entscheidungen und Fachliteratur kennen, sonst hat man auch keine Chance.
Wie kommt es nun dazu, dass die Behörden ihre Kompetenzen derartig überschreiten? Ist es Inkompetenz oder Böswilligkeit? Martin Klaus vom Runden Tisch sieht darin ein Grundprinzip von Hartz IV.
Die Hartz IV-Gesetzgebung wurde angelegt in erster Linie in Richtung Druck machen auf die Menschen. Und dieses Druck machen, das bezieht sich, wie sich immer mehr leider herausstellt, in erster Linie darauf, es darf alles gar kein Geld mehr kosten.
Tatsächlich gibt es offene politische Vorgaben aus Bund, Ländern und Kommunen, wie viel beim Arbeitslosengeld II einzusparen ist.
Es gibt Quoten, Abweisungsquoten heißen die, glaube ich, die erreicht werden sollen, die dann einen Erfolg für die ARGE darstellen, wenn man also möglichst viele Anträge, die gestellt werden auf ARGE II, abgewiesen kriegt.
So hat erst kürzlich das Bundesarbeitsministerium für 2008 Einsparungen beim Arbeitslosengeld II von 8% eingefordert. Minister Olaf Scholz von der SPD drohte sogar schon damit, andernfalls den Finanzierungsanteil des Bundes zu sperren. Juristisch sind diese Vorgaben unhaltbar, wie der Sozialrechtler Roland Rosenow klarmacht.
In Freiburg ging es vor einiger Zeit durch die Presse, dass die Freiburger Arbeitsgemeinschaft die Vorgabe bekommen hat, im Jahr 2008 oder 2007, ich weiß es nicht mehr, 3% oder 2% oder irgendeinen Betrag einzusparen. Wenn man die Rechtslage kennt, dann erscheint einem es extrem eigentümlich, dass sowas überhaupt öffentlich gemacht wird. Denn die Rechtslage ist ja so, es gibt Rechtsansprüche und die Behörde hat den klaren Auftrag, diese Ansprüche zu realisieren. Das heißt also, die Leistungen zu bewilligen und auszuzahlen. Diese Anspruchsvoraussetzungen entziehen sich vollständig, also nicht zum Teil, sondern wirklich ganz und gar dem Einfluss durch die Sozialleistungsbehörde, die dann Grundsicherungsleistungen zu gewähren hat. Also die Anspruchsvoraussetzungen ergeben sich ja aus Bedürftigkeit und Arbeitslosigkeit oder Armut oder wie auch immer Sie das sagen möchten, ja. Das heißt also, die Anspruchsvoraussetzungen entstehen durch gesellschaftliche Entwicklungen, Veränderungen, Bewegungen. Wenn also jetzt eine Sozialleistungsbehörde den Auftrag kriegt, einen bestimmten Betrag einzusparen, dann ist es aus juristischer Perspektive schlichter Unfug. Man kann bösartig sein und sagen, man kann es auch interpretieren als offene Aufforderung zum Rechtsbruch, weil ja die Behörde überhaupt keinen Einfluss darauf hat, inwieweit Anspruchsvoraussetzungen bestehen.
Nichtsdestotrotz bemühen sich die Behörden, diese Vorgaben zu erfüllen.
Spätestens ab einer bestimmten Ebene in der Hierarchie haben die Leute, die da sind, auch ein Interesse in der Hierarchie weiter zu steigen. Und ich stelle mir vor, dass die sich dann eben bemühen, Vorgaben umzusetzen im Eigeninteresse.
Darüber hinaus sind sich die Mitarbeiterinnen der Behörden oft selbst nicht darüber im Klaren, wo sie ihre Befugnisse überschreiten. Rosenow beruft sich hier auf den renommierten Sozialrechtler Harry Fuchs.
Harry Fuchs beschreibt die Situation in der Verwaltung so, er sagt, es wird also die Anwendung geltenden Rechtes verweigert, und zwar auf dem Wege der systematisch erzeugten Inkompetenz in den Behörden.
Denn welcher Sachbearbeiter kann schon ahnen, dass Bundesarbeitsminister Olaf Scholz ihn zum Rechtsbruch auffordert? Stellt sich also die Frage, wie sich die Betroffenen gegen solche Zumutungen wehren können.
Es gibt jedenfalls keine Möglichkeit, durchzusetzen gegen eine Behörde, dass sie geltendes Recht im Großen und Ganzen anwendet. Selbst dann, wenn man jetzt der Behörde nachweisen könnte, dass hier gezielt Recht nicht angewandt worden ist, gibt es dafür nicht so richtig den Straftatbestand. Man kann eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen, die ist dann fristlos, formlos und fruchtlos. Das hilft auch niemandem.
Was bleibt, ist, im Einzelfall Widerspruch einzulegen.
Im Ergebnis wird es wohl so sein, dass die, die sich wehren, Recht bekommen, weil sie ganz offensichtlich Recht haben. Und die, die sich nicht wehren, die haben dann halt die unangenehmen Folgen.
Unabdingbar ist es daher, sich politisch zur Wehr zu setzen. Der erste Schritt, um politischen Druck aufbauen zu können, ist der Weg in die Öffentlichkeit.
Ich habe jetzt diese Art gewählt, mit diesem Thema langzeitarbeitslose Schüler, Schülerinnen in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich denke, da braucht es einfach eine Information an die Öffentlichkeit, auch wie mit unseren Kindern umgegangen wird.